Wir haben gehört, Jubilate. Freut euch. Freut euch.
Ja.
Aber der Andachtstext für heute, der gehört zu den Abschiedsreden Jesu vor seinem Tod. Jesus spricht nach dem Abendmahl mit seinen Jüngern und versucht ihnen verständlich zu machen, was geschehen wird. Damit die Jünger nicht zweifeln und beginnen, irgendwie aufzugeben. Aber die Jünger verstehen ihn nicht richtig. Also die Worte, die klingen irgendwie dunkel und so dunkel, einfach viel zu dunkel. Und sie klingen auch ganz merkwürdig, unverständlich.
Bin ich jetzt dran?
Ja, der Text für heute.
Ja. Okay, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Sie sprachen, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er da redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nichts mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Danke. Wir stellen uns nochmal die Situation vor. Die Jünger Jesu, die waren ja jetzt eine ganze Zeit mit Jesus und eigentlich hatten sie eine glückliche Zeit. Und es ist ganz viel Außerordentliches geschehen. Wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Messias gefunden. So sagen sie es. Und so stimmt es ja auch. Und große Hoffnung erfüllt sie. Dieser Messias, dieser Jesus bringt uns das Reich Gottes. Das Glück wird für unser Volk nun losgehen. Jetzt geht's los. Wir werden endlich werden wir die verhafteten Römer los. Endlich ist diese Zeit, dass wir als Volk Israel geschunden werden, ist diese Zeit vorbei. Alles wird gut werden. Wir haben gesehen, wozu er imstande ist. Und dann sagt Jesus etwas ganz anderes. Das sagt er heute ja nicht zum ersten Mal an dem Tag, sondern er hat davor ja auch schon versucht, den Jüngern zu erklären, was geschehen wird. Und sie denken, was er uns da sagt, das hört sich nicht gut an. Was ist das, was er uns sagt? Er wird fortgehen von uns. Wir können ihn nicht mehr sehen. Und er geht dann zum Vater und das bedeutet, wir bleiben hier alleine zurück. Wir bleiben alleine zurück. Und das versetzt sie in Angst. Und das ist sicherlich ein Grund, warum sie auch gar nicht weiter darüber nachdenken wollen, sondern lieber ihren Vorstellungen nachhängen wollen, wie es jetzt weitergehen soll. Sie fühlen sich alleingelassen und viele Menschen um sie herum sind ihnen ja auch feindlich gesonnen. Genauso wie sie Jesus feindlich gesonnen sind. Und sie haben sich voll auf Jesu Seite gestellt. Sie haben ihr ganzes Leben aufgegeben, um Jesus mit Jesus zu gehen. Und sie haben sich ganz klar an seine Seite gestellt. Und jetzt sollen sie alleine bleiben. Und dieser Verlust, der trifft sie natürlich tief und der nimmt in dem Moment auch die Gedanken voll in Anspruch. War die Hoffnung, die wir in den Messias gesetzt haben, doch unbegründet? Jetzt ist die glückliche Zeit vorbei. wieder einmal, also wie eigentlich schon vor 4 Wochen, als wir darüber gesprochen haben, wie das mit dem Öl war, das die Maria über Jesus ausgegossen hat, und die Jünger haben gemurrt und haben gesagt, was soll das, ist doch viel zu teuer. Wieder einmal haben sie nicht begriffen, worum es geht, und sie sind so mit sich beschäftigt, dass sie den Kern der Aussagen Jesu nicht verstehen. Jetzt aber, sagt er in den Versen vorher, jetzt aber, das heißt, nun ist die Zeit gekommen, ich gehe zum Vater, zu dem, der mich gesandt hat. Jetzt aber. Und sie begreifen die enorme Bedeutung der kommenden Ereignisse nicht. Sichtbar und unsichtbar, was meint er und warum zum Vater? Und für uns ist es einfach, wenn wir uns jetzt so diesen Text angucken, denken wir, ja, ist doch nicht schwer zu erkennen, was Jesus meint. Noch eine kleine Weile, das bedeutet die Zeit bis zur Kreuzigung, das ist doch irgendwie klar. Und noch eine kleine Weile, das bezieht sich auf die Zeit bis zur Auferstehung. Ist doch klar. Ja. Ist das so klar? Ich meine, für uns ist doch auch schwer nachzuvollziehen, dass Jesus unabhängig von Raum und Zeit ist. Das können wir uns auch schwer, obwohl wir die Geschichte eigentlich kennen, können wir uns das heute auch schwer vorstellen. Und genauso ging es den Jüngern damals auch. Jesus ist frei von Raum und Zeit. Ja, und warum das alles? Haben wir das heute auch begriffen, warum das alles so sein musste? Warum Jesus diesen Weg gegangen ist? Oder haben wir schon häufig von seinem Tod und seiner Auferstehung gehört und im Grunde genommen nicht wirklich begriffen, was das für uns vielleicht bedeutet und warum wir uns freuen sollen? Ich habe gestern, nach dem Üben, bin ich noch nach Hause. Holger hatte Phoenix an. Phoenix, da war ein Fernsehvortrag über Jesus. Das Jesus-Rätsel hieß der Fernsehvortrag mit Petra Gerster. Die hat das maßgeblich mitgestaltet. Und da geht es natürlich darum, jetzt hat man erkannt, natürlich hat es den historischen Jesus gegeben, aber wie sollte es auch anders sein, er war ein Mensch. Er war ein Mensch und er war eigentlich ein selbsternannter Reformator des Judentums. Das war so der Tenor dessen, was ich da gestern an Aussagen gesehen habe. Ja, es fällt einfach schwer zu verstehen, dass Jesus jemand anders war. Und man kann es auch ganz ehrlich gesagt, kann auch ich es mit meinem Verstand nicht ganz ausloten. Ich kann es in der Tiefe nicht ganz begreifen, weil es aus einer anderen Welt kommt. Ich kann es nicht ganz begreifen. Ich kann es erleben. Ich kann es glauben. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Aber in der Tiefe begreifen, das fällt mir auch mir schwer. Weil wir das einfach mit unserem Verstand nicht können. Und Jesus versucht den Jüngern und auch uns deutlich zu machen, ich bin Gottes Sohn. Gottes Kraft ist in mir. Ich bin nicht von dieser Welt. Und er schaut durch seinen Tod hindurch und er schaut auch über das Grab hinaus und sagt, mein Tod ist nicht das Ende, sondern ich überwinde den Tod und ich gehe zu meinem Vater im Himmel. Ich gehe dahin, wo ich ursprünglich auch war, dahin, wo ich hingehöre. Und der Tod, der wird mich nicht festhalten können. Und er versucht weiter zu erklären, was er meint, indem er das Gleichnis von der gebärenden Frau schildert. Und sagt, diesen Prozess des Leidens, den kann keiner verhindern. Ich muss da durch, ich muss durch die Schmerzen und auch ihr müsst durch das Leid und durch die Schmerzen mit hindurch. Sonst gibt es keine Rettung für euch. Ich muss mein Leben als ein Opfer geben, damit der Weg für euch zu Gott frei wird. Und das bedeutet Jubilate. Das bedeutet Jubilate. Freut euch, denn es ist eine neue Zeit angebrochen. Es ist eine Neuschöpfung. Ich habe eine neue Schöpfung ja angelegt. Jetzt wird die alte Schöpfung durch das, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, erneuert. Ja, die alte Schöpfung mit ihrem Bruch zwischen den Menschen und Gott, das wird gekittet sozusagen, das wird erneuert. Jesus ist der zweite Adam. Das Alte ist vergangen, Neues ist entsteht. Und darum gibt es ganz viel Grund zum Jubeln. Wenn die Stunde gekommen ist, wird das Neue durch Schmerzen hindurch geboren und sichtbar. Und dann werden wir uns wiedersehen. Und dann ist es geschafft. Ein für alle Mal. Dann ist es ein für alle Mal geschafft. Und die Traurigkeit wird in Jubel und Freude verwandelt werden. Die Trauer ist nur vorübergehend. Denkt daran. Was danach kommt, wird euch mit einer tiefen Freude erfüllen. In Johannes 16, 20 sagt er, eure Freude soll niemand von euch nehmen und mein Friede wird mit euch sein. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Paulus sagt dazu, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und in der Offenbarung finden wir ein Bild, das Jesus als den auferstandenen Sieger zeigt. Dort spricht Jesus zu Johannes, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Glaubt also jemand an Christus, so ist er eine neue Schöpfung. So wird er mit Christus in die neue Schöpfung hineingenommen. Und das nicht erst in der Ewigkeit, sondern das beginnt schon hier. Jesus sagt später in den späteren Versen, ihr seid nicht verwaist, ich bin da. Der Heilige Geist kommt und führt euch. Er begleitet euch auf dem Weg des Lebens. Und es gibt in diesen ganzen Versen natürlich viele Aspekte, auf die man noch intensiver eingehen könnte. Ich habe mich für den wichtigen Aspekt der Freude entschieden. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Dieses eure Freude soll niemand von euch nehmen, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Dass die Jünger tiefe Freude haben, wenn sie Jesus wiedersehen, das ist ja klar. Aber warum kann diese Freude niemand von euch nehmen? Ich meine, wie meinte Jesus das? Das scheint mir irgendwie unverständlich. Die Jünger und auch für die Jünger und auch für uns fängt ja auch nach Ostern fängt ja irgendwie der Alltag an. Wir haben ja immer wieder Sorgen und Bedrängnisse. Und wenn man überlegt, wie grausam manche Jünger gestorben sind und Jesus sagt zu ihnen, eure Freude soll niemand von euch nehmen, wie meint er das? Und da habe ich ein bisschen genauer hingeguckt und gelesen und habe gedacht, okay, auch da ist die Auferstehung, auch da gibt es eine Art Auferstehung. Er sagt, egal was ihr Niederdrückendes erlebt, egal was ihr erfahrt, egal welche Fehler wir vielleicht auch gemacht haben, was wir erfahren, was wir erleben, im Licht der Auferstehung, da kann sich unsere Trauer immer wieder in Freude verwandeln. Nicht nur, dass wir uns daran freuen, dass Gott den Tod überwunden hat in Christus, sondern auch im Glaubensleben eines jeden Christen. Schmerz und Leid und Tod haben also nicht das letzte Wort. Und Luther sagte zum Beispiel auch mal, wo Glaube ist, da ist Lachen und Freude. Freude soll also nach Luther ein Kennzeichen des Christen sein. Also ich musste dann gleich an Nietzsche denken, der gesagt hat, ich würde ja gern an diesen Gott glauben, wenn die Christen mal ein bisschen fröhlicher aussehen würden. Ja. Freude soll also das Kennzeichen des Christen sein. Und auch in Galater steht, dass Freude eine Frucht des Geistes ist. Das heißt, die Freude kommt gleich nach der Liebe. Ja, ist also eine Frucht des Geistes. Und wenn ich dann weiter in die Bibel hineingucke, ins Alte Testament, auch ins Neue Testament, da steht ganz viel über so eine überschwängliche Freude, die Menschen hatten, die sich auf die Suche nach Gott begeben haben. Wir finden auch Bibelstellen, die uns sozusagen imperativ dazu ermahnen, uns zu freuen. In Philipper 4 steht, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Aber kann man Gefühle denn befehlen? Ja, so nun freu dich doch mal. Das hat, hast du ja gerade gesagt, schwierig zu sagen. So, jetzt freue ich mich mal. Na, geht das denn? Ich glaube, dass dieser Imperativ oder diese in gewisser Weise ja so eine Befehlsform auch ein Hinweis auf eine geistliche Wahrheit ist. Also, wer sich vergegenwärtigt und glaubt, was Gott in Christus getan hat und sich daran schon freut, dass mit ihm der Tod überwunden ist, aber noch mehr, also wer sich in die Gegenwart Gottes begibt, in die Gegenwart Jesu, in die Gegenwart des Heiligen Geistes begibt, der wird erleben, dass sich eine tiefe Freude in seinem Herzen ausbreitet. Er wird es immer wieder erleben, ein tiefer Frieden. Das griechische Wort für Freude, Chara, hängt eng zusammen mit Gnade, Charis. Und ist eine Gabe, sie ist also diese Freude, von der hier gesprochen wird, ist also auch eine Gabe Gottes. die sich in mir dann öffnet und dann entfaltet, wenn ich mich in die Nähe Gottes begebe. Durch die Berührung mit dem Geist Gottes wird sie in unserem Leben freigesetzt. Es handelte sich bei den Jüngern also nicht nur um die Freude, dass Jesus wiedergekommen ist und dass sie Jesus gesehen haben. Es gibt ein ganz schönes Lied, das ich gerne höre. Ich höre ja sehr gerne Jesus Culture und Kim Walker. Und sie hat ein neues Lied, das heißt In the Throne Room, im Thronraum. Das heißt, wenn ich in den Thronraum Gottes, wenn ich des Heiligen Gottes trete, im Gebet, im Lobpreis, dann trete ich auch in einen heiligen Raum ein. Und Gottes Heiligkeit ist auch gebunden an Freude und ist auch gebunden an Frieden. Ich trete also auch in einen Raum der Freude ein und in einen Raum des Friedens. In Psalm 34 steht, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Mit meinen Eltern bin ich letzte Woche auf einem Geburtstag gewesen von meiner Tante. Ein 80. Geburtstag. Und da waren nun viele alte Leute, wie das bei einem 80. Geburtstag so üblich ist. Ich durfte bei meinen Cousinen und Cousins sitzen, die waren ein bisschen jünger. Und man konnte bei manchen Menschen so diese, manche waren ganz fröhlich, aber manche waren auch resigniert und so ein bisschen verbittert und hatten irgendwie, und manche waren auch ein bisschen komisch. So. Ja, ich meine, wir sind alle ein bisschen komisch, aber je älter man wird, vielleicht wird man, ne, auch weise, aber manche vielleicht auch nicht nur. Und meine Tante ist, glaube ich, seit ich denken kann. Und dann haben wir so eine Bilderserie gesehen. Meine Cousine hatte das so vorbereitet vom Kind an und wie sie älter wurde. Und ein Bild fand ich ganz beeindruckend. Das war vor 5 Jahren ungefähr aufgenommen. Das war das letzte Bild. Und da strahlte sie so. Sie strahlte so. Sie strahlte einfach so. Und ihr Leben war ja auch nicht immer einfach. Sie hat ihren Mann früh verloren, also für ihre Verhältnisse früh. Und er war auch lange bettlägerig und konnte sich nicht mehr bewegen, nur noch über die Augen kommunizieren. Und sie hat ein krankes Enkelkind, also Down-Syndrom, auch nicht einfach. Und auch viele andere Sachen in ihrem Leben waren sicherlich auch nicht immer einfach, aber sie hat gestrahlt. Ja, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Im Psalm 43 sagt David zum Beispiel: So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. David begreift also, dass es nur eine Quelle dieser tiefen, beständigen Freude gibt und das ist Gott selbst. Vielleicht denken einige von euch jetzt, naja, aber es gibt viele Gründe zur Freude. Ich kann mich an vielen Dingen freuen. Das gibt es. Es gibt viele Ursachen der Freude, aber zwischen dieser Freude und einer Fröhlichkeit gibt es einen großen Unterschied. Also ich denke, dass die Fröhlichkeit eher so im Bereich der Seele und des Gemütes ist und dass die Freude, diese Freude, von der die Bibel spricht, im Bereich des Geistes zu finden ist. Die Fröhlichkeit steht also in enger Beziehung zu unseren Gefühlen und zu unseren Meinungen und zu den Umständen. Wenn alles gut läuft, sind wir fröhlich. Laufen Dinge schief, dann sind wir unglücklich. Gott warnt sein Volk auf der anderen Seite. Er sagt, David weist ja darauf hin, dass wir zum Altar Gottes gehen sollen. Und viele andere Bibelstellen weisen darauf hin. Und auf der anderen Seite warnt Gott sein Volk durch Jeremia, wenn er sagt, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Das ist ein Bibelvers, der mich oft nachdenklich gemacht hat. Also Zisternen, löchrige Brunnen. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich löchrige Brunnen, die doch rissig sind und kein Wasser geben oder die ihnen nicht das Wasser geben, was sie brauchen, um immer wieder auch innerlich erfrischt und erneuert zu werden in einer Tiefe. Ich glaube, dass manche Menschen, wenn sie älter und älter werden und viele Dinge auch durchgemacht haben, es ist manchen schwer, auch vielleicht schon in jungen Jahren, dass es manchen schwerfällt, zu dieser kindlichen Freude zurückzukommen, dass die Freude manchmal so verloren geht. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen. Und wenn ich auf Psalm 43 zurückkomme, ich komme zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. Das heißt, ich gehe zum Altar, ich gehe zu Gott, ich gehe an einen Ort, wo ich mein Leben Gott auch hinlege. Ich lege mein Leben Gott auch ein Stück weit auf einen Altar. So wie Jesus sein Leben mir auf den Altar gelegt hat oder für mich sein Leben gegeben hat, so lege ich mein Leben vor Gott. Und dann Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht innerhalb von, aber dann, im Laufe der Zeit, dann wird diese Freude, die von Gott kommt, in uns freigesetzt. Und was für unglaubliche Auswirkungen das haben kann, das habe ich jetzt in einer Geschichte über den Pater Alfred Delp gelesen. Alfred Delp, ein katholischer Bruder des Jesuitenordens, sollte von den Nazis hingerichtet werden. Er war also im Lager. Und auf dem Gang der Hinrichtung am 2. Februar 1945, da machte er einen Scherz. Er fragte den ihn begleitenden Pfarrer nach den letzten Neuigkeiten von der Front und sagte dann: In einer halben Stunde weiß ich mehr als Sie. Alfred Delp war 38. Wie lange ich nun hier warte, ob und wann ich getötet werde, weiß ich nicht. Der Weg hierher bis zum Galgen nach Plötzensee ist nur 10 Minuten Fahrt. Man erfährt es erst kurz vorher, dass man heute, und zwar gleich, dran ist. Nicht traurig sein. Gott hilft mir so wunderbar und spürbar bis jetzt. Ich bin noch gar nicht erschrocken. Das kommt wohl noch. Vielleicht will Gott diesen Wartestand als äußerste Erprobung des Vertrauens. Mir soll es recht sein. Ich will mir Mühe geben, als fruchtbarer Same in die Scholle zu fallen, für euch alle und für dieses Land und Volk, dem ich dienen und helfen wollte. Diese Form der Zuversicht in die Liebe Gottes und dieser Frieden, der ihn da begleitet hat, diese tiefe innere Freude, die ihm nicht genommen werden konnte, bei all den Umständen, in denen er sich befand, das wird nur im Thronraum Gottes freigesetzt. Das wird nur freigesetzt, wenn wir uns zu Gott begeben und unser Leben ihm auch geben. Genauso wie Jesus sich für uns ans Kreuz gegeben hat. Und dann, ja, werden wir immer wieder eine Zeit der tiefen Freude erleben. Und diese Freude wird erneuert. Freut euch in dem Herrn. Und daher rührt dieser Imperativ. Das ist ein Versprechen, dass unsere Freude nicht von uns genommen werden soll.